Liebe Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Clement, sehr geehrter Herr Professor Steininger, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr verehrte Gäste. Zunächst einmal möchte ich auch mich den Wünschen von Herrn Professor Steininger anschließen, Ihnen allen einen guten Morgen wünschen zu dieser frühen Stunde, zu dieser interessanten Diskussion. Dobro jutro. Ich möchte aufgreifen, bevor ich einsteige in das, was ich eigentlich sagen wollte, die Unterscheidung, die Herr Professor Steininger gerade gemacht hat, in Russland-Versteher, Russland-Kritiker. Also das ist so eine Kategorisierung, mit der wir, und das hat der Außenminister kürzlich ja auch gesagt, immer nicht so richtig viel anfangen können, weil es doch berechtigte Gesichtspunkte in zwei Lager teilt, zwischen denen, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich auch ein Dialog stattfinden sollte. Und also Kritik kommt ja von dem guten alten griechischen Wort Kritein. Das heißt ja eigentlich nur unterscheiden, genauer hinsehen, Dinge analysieren und verstehen kommt ja oder hängt zusammen mit dem Wort begreifen. Das ist ja eigentlich kein ganz grundverschiedener Prozess. Unterscheiden, begreifen. Ich denke, da gibt es eigentlich genügend, sollte es genügend aufrichtiges Interesse geben, hier Brücken zu bauen und das Gespräch zu suchen. Insofern glaube ich, ist es gut, wenn es Ihnen gelingt, hier verschiedene Aspekte der Russland-Diskussion, die wir auch in Deutschland führen, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, Gesprächspartnern auch in Russland, hier zusammenzubringen und Verständnis untereinander und ein vertieftes Verständnis für die Sache zu schaffen. Ich glaube, das ist ein gutes Anliegen und auch sehr in unserem Sinne, die wir natürlich mit einem sehr praktischen Ansatz Russlandpolitik machen, weil wir mit vielen Fragen der praktischen Politik jeden Tag konfrontiert sind. Gestern der Wirtschaftsminister und Vizekanzler in Moskau, heute bei fortgesetzten Gesprächen der Außenminister in New York bei Gesprächen der Syrien-Kontaktgruppe, die heute wieder stattfinden, bei Gesprächen mit dem russischen Außenminister, die Bundeskanzlerin in ständigen Gesprächen, auch am Telefon mit dem russischen Präsidenten, zum Beispiel zum Ukraine-Konflikt. Also von diesem, unter dieser Warte ist es, glaube ich, gut, dass wir diese Debatte in der Community haben, um eben auch intellektuell daraus Nahrung schöpfen zu können. Ich wollte eigentlich nur vier kurze Punkte voranstellen der Diskussion unter den Abgeordneten und Frau Leuthauser-Schnarrenberg, auf die ich mich sehr freue. Ich wollte kurz diskutieren und ansprechen die Frage, was will Russland? Ich wollte kurz ansprechen die Frage, was macht Russland? Ich wollte kurz ansprechen die Frage, was machen wir? Und dann kurz darauf kommen, worum ich eigentlich gebeten wurde, einen kleinen Ausblick auf die wirtschaftliche und politische Lage, die wir natürlich auch analysieren, wo viele hier im Raum natürlich aber fast noch ein viel besseres und tieferes Verständnis haben. Zum Beispiel Herr Bellof, der das ja am Montag hier auch in Berlin vorgetragen hat bei einer Veranstaltung. Zur Frage, was will Russland? Also da denken wir natürlich im Auswärtigen Amt auch immer wieder und eigentlich pausenlos drüber nach, weil das ja die Kernfrage ist, wie man auch mit jemandem umgeht, zu wissen, was derjenige eigentlich möchte. Uns scheint, dass ein ganz wesentliches Motiv in der russischen Motivlage die Kategorien Respekt und Augenhöhe sind. Russland scheint es auch und vor allem darum zu gehen, den Status einer respektierten Großmacht zu erreichen, die gemeinsam mit anderen großen Mächten international agiert. Manchmal, also haben wir zumindest den Eindruck, wenn wir uns die Diskussion anschauen, scheint es, als ob sich Russland so eine Art Grand Bargain, Big Deal mit den großen, anderen großen Mächten dieser Welt wünscht, so eine Art Neuauflage der Konferenz von Jalta. Und dabei blickt es eben ganz stark auf die USA als einen Bezugspunkt. Ich glaube, Deutschland ist aus russischer Sicht wichtig, aber man sieht sich doch sehr auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn man sich einige Beispiele des russischen Engagements anguckt in der letzten Zeit, zum Beispiel das Engagement in Syrien, dann ist, glaube ich, ein Teil, warum Russland dort reingegangen ist, das war ja vor einem Jahr auch am Rande, begann das ja der Generalversammlung der Vereinten Nationen, ist ein Teil, dass man sich dadurch auch wieder einen Platz, noch verstärkt einen Platz am Verhandlungstisch sozusagen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen hat. Wir glauben auch, dass Außenpolitik im Sinne der Motivlage in Russland ein Faktor, wie in anderen Ländern auch, uns auch nicht unbekannt, ein Faktor der Innenpolitik ist. Es dient auch klar der innenpolitischen Legitimierung. Wir glauben nicht, dass die jüngsten Duma-Wahlen, die eine noch größere Mehrheit für die, eine sehr große Mehrheit, wie wir mit Blick auf unsere eigenen Parteienverhältnisse sagen würden, für die regierende Partei gebracht haben, an dieser grundsätzlichen Richtung etwas ausrichten, ändern werden. Und um das nur klarzustellen, für uns ist auch dieser Wunsch nach Respekt und dieses Streben nach Augenhöhe und Anerkennung, für uns ist dieser Wunsch und das Streben auch nicht verwerflich. Im Gegenteil, nach den politischen Verwerfungen auch in Russland, der tiefgreifenden Wirtschaftskrise, kann man sogar sagen, ist es zum gewissen Teil auch verständlich, dass dieser Anspruch so formuliert wird. Die Frage ist, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, was macht Russland damit? Und da beginnt für uns ein Problem, denn wir müssen eben feststellen, aus Sicht Deutschlands, aus Sicht der Bundesregierung, dass Russland für uns in weiten Teilen in einer problematischen Art und Weise agiert. Das begann für uns, war ein wichtiger Punkt, war die Übernahme, die Annexion der Krim. Das ist das Agieren und Eingreifen in der östlichen Ukraine. Und für uns, aus unserer Sicht, stellt das zentrale Grundsätze einer regelgeschützten internationalen Ordnung, so wie wir sie verstehen, grundsätzlich in Frage und auch der Institutionen, auf denen diese Grundordnung basiert, auf die wir uns auch gemeinsam mit Russland und zuvor mit der damaligen Sowjetunion geeinigt haben, der Schlussakte von Helsinki, wichtiges Grundsatzdokument der internationalen Ordnung in Europa, Charta von Paris. Und aus unserer Sicht und Gespräche mit vielen Partnern in Europa bestätigen das, ist durch diese Vorgänge auch viel Vertrauen verloren gegangen. Schwierig für uns ist auch in dem, was Russland macht, dass Russland für uns zu einem Teil unberechenbarer geworden ist, dass uns schwerfällt, die nächsten Schritte mit einer rationalen Gewissheit vorherzusagen, dass es für uns schwerer lesbar geworden ist, auch eine Frage, die der Außenminister bei seiner Rede in Jekaterinburg thematisiert hat. Und dass das nicht nur so ist, sondern dass wir manchmal das Gefühl haben, dass dieser Status der Unberechenbarkeit, der Nichtvorhersagbarkeit des jeweils nächsten Schrittes, zum Teil auch kultiviert wird. Als Teil einer bewussten politischen Ausrichtung, ich will unberechenbar sein, schwerer lesbar sein, das gehört zu meinem politischen Toolkit. Also einer Kollege von mir hat das mal so formuliert im Gespräch mit russischen Gesprächspartnern. Wir haben das Problem, ihr sagt nicht, was ihr tut und ihr tut nicht, was ihr sagt. Also das ist natürlich etwas zugespitzt, aber zumindest in unserer Wahrnehmung ist das eben ein Teil dessen, wie wir die Dinge zurzeit sehen müssen. Für uns Deutschland, ein Land, das sehr stark mit und sehr stark auch von der Globalisierung lebt, ist aber gerade diese regelbasierte internationale Ordnung, feste Regeln, Verlässlichkeit, Regeln, auf die man sich verlassen kann, Partner, auf deren nächste Schritte man sich verlassen kann, beziehungsweise die man begründet vorhersagen kann. Für uns ist das besonders wichtig. Und das ist natürlich ein Problem in dem, was Russland macht und wie wir das wahrnehmen. Bringt mich zum dritten Punkt. Was machen wir? Also es wurde erwähnt, Herr Clement hat das erwähnt, Herr Steininger hat das erwähnt, wir haben in Reaktion auf die Verletzung, wie wir sie sehen, der internationalen Ordnung, Sanktionen gegen Russland beschlossen. Wir haben diese Wirtschaftssanktionen geknüpft an die Umsetzung der Minsker, sogenannten Minsker Vereinbarung zur Regulierung des Konfliktes in der östlichen Ukraine. Das heißt für uns, es gibt diese begrenzenden Maßnahmen, das heißt aber auch, wenn Minsk substanziell umgesetzt wird, dann sollten wir auch bereit sein, Sanktionen zurückzunehmen. Das ist ja eine grundsätzliche Wahrheit im Umgang mit Sanktionen oder in der Verwendung von Sanktionen. Der Außenminister hat es auch mehrfach erwähnt. Denn Sanktionen sind für uns natürlich kein Selbstzweck. Ja, also wir verhängen Sanktionen nicht, um, zumindest in unserer Sicht, es mag andere Perzeptionen geben, in unserer Sicht werden Sanktionen nicht verhängt, um einen Gegenüber klein zu kriegen, sondern Sanktionen sind verhängt worden mit dem Ziel, ein bestimmtes, oder mit dem Zweck, ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen. Das heißt also, wenn wir, und deswegen arbeiten wir so intensiv dafür, substanziell bei Minsk vorankommen, dann arbeiten wir auch dafür, die Voraussetzungen zu schaffen, um Sanktionen abbauen zu können. Also Sie werden das möglicherweise beobachtet haben. Wir haben gestern einen kleinen Fortschritt erzielen können bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Ein Entflechtungsabkommen, was in Minsk in der trilateralen Kontaktgruppe unterzeichnet wurde, was dazu führt, dass die Konfliktparteien, die Seiten an der Kontaktlinie oder an der Konfliktlinie der östlichen Ukraine sich stärker voneinander zurückziehen, könnte ein positiver Schritt sein, der natürlich jetzt auch entsprechend umgesetzt werden muss. Das ist die eine Seite, restriktive Maßnahmen, Sanktionen. Auf der anderen Seite ist uns natürlich allen klar, und Frau Staatssekretärin, Sie haben das, finde ich, besonders eindrücklich betont, wir brauchen auch die Kooperation mit Russland, wir brauchen auch die Kooperationsbereitschaft. Wir sind auch auf russische Kooperationsbereitschaft angewiesen. Ohne die wird die Regulierung des Konfliktes in der Ostukraine unmöglich sein. Ohne die werden wir in Syrien bei allen Problemen, die wir jetzt haben, Luftangriff, Attacke auf den UNO-Konvoi am 17.09., Diskussionen, die wir in New York darüber führen, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, ohne Russland wird eine Regulierung, ein Voran in diesem Konflikt nicht möglich sein. Ohne Russland werden wir auch globalen Problemen wie dem Klimawandel, der Bekämpfung des Terrorismus nicht wirksam beikommen können. Insofern brauchen wir auch diesen kooperativen Aspekt. Und deswegen ist es für uns auch als Bundesregierung wichtig, auch unter schwierigen Bedingungen, das haben wir auch als OSZE-Vorsitz die ganze Zeit versucht, den Kontakt zu Russland nicht abreißen zu lassen, gerade in einer angespannten außenpolitischen Situation die Kommunikationskanäle zu Russland so weit wie möglich offen zu halten. Und nicht nur Kommunikationskanäle offen zu halten, sondern auch einer für uns, wie wir finden, sehr schwierigen Tendenz entgegenzuwirken, nämlich einer beginnenden, um sich greifenden Entfremdung unserer Gesellschaften. Also wir beobachten doch, dass dieses politische Klima auch durchschlägt auf die Verbindungen, die es auf gesellschaftlicher Ebene gibt. Zahl der Sprachlerner, der Deutschlerner in Russland, der Russischlerner in Deutschland, ist zurückgegangen. Die Zahl des Jugendaustausches, obwohl wir gerade begonnen haben, um dem entgegenzuwirken, ein Jahr des Jugendaustauschs, ist zurückgegangen. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die sehr ungut ist, die wir sehr kritisch sehen, weil das natürlich sozusagen auch die Potenz, die zukünftigen Möglichkeiten Verhältnis begrenzt. Deswegen ist für uns wirtschaftliche, wissenschaftliche, kulturelle Zusammenarbeit weiterhin wichtig, deutsch-russisch Jugendaustausch, ja, habe ich schon erwähnt, Petersburger Dialog, dieses Jahr wieder in Petersburg stattgefunden, die Arbeit unserer Kulturmittler in Russland, alles wichtige Aspekte. Ich glaube, so wie wir das sehen, wo wir im Moment stehen, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auf absehbare Zeit mit einer Gleichzeitigkeit umgehen müssen von kooperativen Elementen in unserem Verhältnis Deutschland-Russland, die wir möchten, aber auch konfrontativen Aspekten, die wir zurzeit nicht vermeiden können. Ich glaube, das ist, gibt Dinge, die uns verbinden, es gibt aber auch Dinge, die uns trennen. Und das ist, was der Außenminister genannt hat, den Umgang damit, den doppelten Dialog. Wir müssen darüber sprechen, und deswegen sind solche Dialogrunden, wie wir sie heute haben, sehr wichtig. Wir müssen darüber sprechen, wo wir was gemeinsam machen können, wo wir Dinge gemeinsam angehen können, Dinge gemeinsam lösen können. Wir müssen aber auch darüber sprechen, was uns trennt, wo wir Dinge fundamental verschieden sehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für einen offenen und ehrlichen Dialog miteinander. So, jetzt kurz einige Aspekte abschließend. Viertens zur wirtschaftlichen und politischen Lage. Wir glauben, dass gegenwärtig auch nach der jüngsten Wahl in Russland in der näheren Zeit keine substanziellen Änderungen der inneren Lage in Russland zu erwarten sind. Wir sehen politisch, innenpolitisch aus uns durchaus problematische Aspekte die ich schlagwortartig, und das ist, da ist eine Vereinfachung drin, benennen würde mit, es gibt Elemente der Stagnation, es gibt Elemente von Repression, Beschneidung zivilgesellschaftlichen Freiraums, Beschneidung der Möglichkeit von unabhängigen Organisationen tätig zu werden, das Gesetz über die ausländischen Agenten, alles Dinge, die wir, glaube ich, kritisch sehen müssen. Die Duma-Wahlen vom letzten Wochenende haben aus unserer Sicht diesen Trend eher bestätigt. Ist ja doch eine sehr ungewöhnliche Mehrheit entstanden, und zwar mit einer geringeren Zahl der absoluten Stimmen. Also mit weniger Wählern, die für die Regierungspartei gestimmt haben, hat die Partei jetzt eine Dreiviertelmehrheit im Parlament errungen. Ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die sozusagen in unserem Koordinatensystem nur sehr schwer übersetzbar ist. Es ist in Deutschland einfach sehr schwer. Wir haben ja auch Wahlen gehabt am Sonntag, noch nur Landeswahlen, davor auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also sehr schwer vorstellbar, diese Mehrheitsverhältnisse und auch wie sie zustande gekommen sind. Wir hatten auch problematische Aspekte im deutsch-russischen Verhältnis, die sich aus diesen schwierigen Fragen ergeben. Also zum Beispiel die Listung des Hansebüros in Kaliningrad, das das Land Schleswig-Holstein da betrieben hat, das jetzt in dieser Form nicht weiter betrieben werden kann. Die Listung als ausländischer Agent eines Büros, das von beiden Seiten mit öffentlichen Mitteln bezuschusst, für das deutsch-russische Verhältnis arbeitet, das jetzt gelistet werden sollte als ausländischer Agent, ist schon komisch. Also ich glaube, das ist schon irgendwie ein schwieriger Aspekt in den Verhältnissen, der eigentlich der Tiefe und den Kooperationsmöglichkeiten, die wir im Verhältnis haben sollten, nicht gerecht wird. Wirtschaftlich ist die Lage auch nicht einfach. Wir hatten ja seit den Nullerjahren eigentlich eine Periode des beständigen Bergaufs in der russischen Wirtschaft, die auch mit disziplinierter Haushaltspolitik genutzt wurde, um die Staatsfinanzen in einer sehr vorbildlichen Art und Weise zu sanieren. Wir haben jetzt durch den fortgesetzt niedrigen Ölpreis, durch aus unserer Sicht zum Teil auch stagnierende Wirtschaftsreformen, die Wirtschaft, die russische Wirtschaft in einer, wie wir finden, schon schwierigen Lage. Die staatlichen Reserven, soweit wir das überblicken können, schrumpfen. Experten sagen eine längere Phase der Stagnation voraus oder auch nur des geringeren Wachstums. Und entgegen dem Trend zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland ist der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Russland, der im letzten Jahr um 13,6% zurückgegangen. Und wenn wir die gegenwärtigen Zahlen uns ansehen und die gegenüberstellen mit dem Rekordjahr des deutsch-russischen Handels von 2012, dann hat sich der Handel halbiert. Halbiert. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr signifikante und besorgniserregende Entwicklung. Auf der anderen Seite würden wir auch nicht sagen, dass die russische Wirtschaft zurzeit keine Potenz hätte, dass da keine Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, dass sie gar vor dem Kollaps stünde. Das ist aus unserer Sicht auch nicht der Fall. Wir sehen da auch eine große Resilienz. Wir sehen auch in dieser Importsubstitutions- und Lokalisierungspolitik, die zum Teil ja auch Schwierigkeiten schafft für deutsche Unternehmen, Entwicklungen, die einige Sektoren innerhalb der russischen Wirtschaft gestärkt haben, im Agrarsektor. Gibt es Entwicklungen, wo zum Teil Importsubstitution funktioniert hat oder begonnen hat zu funktionieren. Es gibt ja auch Unternehmer, auch ausländische Unternehmer in Russland, die lokal gegangen sind, die die russischen Gegensanktionen gut finden, weil sie mit ihren landwirtschaftlichen Unternehmen in Russland dadurch größere Gewinne machen. Also ich glaube, das sind sehr differenziert zu sehende Entwicklungen. Wir müssen aber aufpassen, dass diese Importsubstitution und Lokalisierung nicht zu Protektionismus führen, wenn es möglich wäre, die dann eine Modernisierung der russischen Wirtschaft, die aus unserer Sicht nach wie vor ansteht, eher behindern könnten. Wir glauben innenpolitisch, dass Russland jetzt in eine Phase oder in die Vorphase der Präsidentschaftswahlen 2018 gleitet. Also die Parlamentswahlen sind vorbei. Jetzt hat der Vorbereitung für die Präsidentschaftswahlen begonnen. Ich glaube, man gibt auch Gerüchte, dass eventuell daran gearbeitet werden könnte, die Präsidentschaftswahlen vorzuziehen. Das werden wir alle sehr eng beobachten müssen. Das gesagt habend, komme ich zu dem Schluss, dass wir mit unserem größten Nachbarn, der Europäischen Union, in Europa mit der richtigen Balance vorgehen müssen. Und zwar der richtigen Balance aus Festigkeit, klare Botschaften, klare Haltung auf der einen Seite, aber auch Kooperationsbereitschaft auf der anderen Seite. Dafür werben wir. Das ist unser Ansatz. Das ist der Ansatz, für den die Bundesregierung steht, den der Außenminister ja auch in Jekaterinburg nochmal ausführlich geschildert hat bei seiner Rede an der dortigen Universität. Wir werben für diesen Ansatz auch innerhalb der Europäischen Union mit unseren westlichen Partnern. Aber wir werden uns auch darauf einstellen müssen, dass das Verhältnis zu Russland auf geraume Zeit schwierig bleiben wird. Es gibt keine einfachen Lösungen. Es wird ein langer Weg sein, beharrliche Anstrengungen bedürfen und auch eines langen Atems, um Fortschritte zu erzielen. Vielen Dank.